Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Am Freitagabend ging es los mit dem Auftaktspiel in München. Jetzt ist wieder Zeit fürs Fußballfieber und vielleicht wird ja auch wieder ein Sommermärchen draus. Für viele Fans ist Fußball wie Religion. Da bewegen sich Fußballgötter auf heiligem Rasen. Fans singen Choräle wie Mönche und ziehen in Kutten in ihren Fußballtempel. Im Deutschen Fußballmuseum findet man in gläsernen Vitrinen allerlei Reliquien wie in einem Domschatz. Ist Fußball tatsächlich eine Religion? Das wollen wir heute klären, unter anderem nachher im Gespräch mit dem Frankfurter Stadionpfarrer Eugen Eckert und mit Sportreporter-Legende Manni Beukmann. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Vorgänge in Religion und Kirche. Am Freitag zeigte sich der Papst ganz modern und am Puls der Zeit. Unter anderem war er Gast beim G7-Gipfel. Mit den dort versammelten Staatschefs hat er über künstliche Intelligenz gesprochen. Davor aber hatte er mehr als 100 sogenannte Humorarbeiter in den Vatikan eingeladen. Komiker, Kabarettisten, Schauspieler, Cartoonisten aus 15 Ländern weltweit. Ein internationaler Gipfel des Humors im Vatikan.
Es ist eine Szene, die man auch nicht so oft sieht. Whoopi Goldberg und Jimmy Fallon, weltberühmte Comedians, laufen durch den apostolischen Palast. Und sie sind nicht die einzigen. Rund 100 Komikerinnen und Komiker aus Mexiko, Spanien, Timor-Leste oder Kolumbien sind angereist für die Audienz mit dem Papst. Auch die Schweizer Komikerin Hazel Brugger hat gerade dem Papst die Hand geschüttelt. Sie ist nach der Audienz durstig, aber zufrieden.
Ganz ehrlich, ich hatte keine Erwartungen, dass es besonders lustig wird mit dem Papst. Aber ich fand, also es war echt nett. Die Rede war sehr wohlwollend, auch unserer Berufsgattung gegenüber.
Papst Franziskus sagte in seiner Rede, er selbst bete jeden Tag, Herr, gib mir Sinn für Humor. Das Talent der Künstlerinnen und Künstler sei ein wertvolles Geschenk. Es verbreite Frieden unter den Menschen, helfe Schwierigkeiten zu überwinden und den alltäglichen Stress auszuhalten. Inmitten so vieler düsterer Nachrichten, inmitten so vieler sozialer und sogar persönlicher Notlagen, habt ihr die Kraft, Heiterkeit und ein Lächeln zu verbreiten. Ihr gehört zu den wenigen, die die Fähigkeit besitzen, mit sehr unterschiedlichen Menschen verschiedener Generationen und kultureller Hintergründe zu sprechen. Aus Deutschland ist zum Beispiel Komikerin Meltem Kaptan dabei. Sie habe gerade wegen ihres türkisch-muslimischen Hintergrunds keine Minute gezögert, die Einladung im katholischen Vatikan anzunehmen, sagt sie. Es gehe darum, Orte für Begegnungen zu schaffen.
Und wenn wir zusammenkommen, gemeinsam lachen können und über vielleicht Vorurteile auch lachen, dann brechen wir sie auch umso mehr. Und gerade in der jetzigen Zeit ist das unfassbar wichtig.
Man könne auch über Gott lachen, sagte Papst Franziskus. Das gehe, ohne die religiösen Gefühle der Gläubigen zu verletzen. Und Gott freue sich, wenn Menschen auf intelligente Weise zum Lachen gebracht werden. Humor beleidige nicht, erniedrige nicht, nagle die Menschen nicht auf ihre Fehler fest. Die Arbeit der anwesenden Komikerinnen und Komiker vollbringe ein Wunder. Ihr schafft es, die Menschen zum Lächeln zu bringen, auch wenn ihr euch mit Problemen, kleinen und großen Tatsachen der Geschichte befasst. Ihr prangert die Auswüchse der Macht an. Ihr gebt vergessenen Situationen eine Stimme. Ihr zeigt Missstände auf. Ihr weist auf unangemessenes Verhalten hin. Aber ohne Alarm und Panik, Angst oder Furcht zu verbreiten, wie es die meisten Kommunikationen tun. Ihr weckt den kritischen Sinn, indem ihr die Menschen zum Lachen und zum Lächeln bringt. Jetzt ist ja auch die katholische Kirche durchaus ein Ziel für humorvolle Kritik von Komikerinnen und Komikern. Während der Audienz blieb dafür allerdings offenbar nicht viel Zeit. Komiker Michael Mittermeier probierte es trotzdem und schenkte dem fußballbegeisterten Papst Franziskus ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Allerdings das Auswärtstrikot in strahlendem Pink. Eine Anspielung darauf, dass der Papst vor kurzem wegen einer abfälligen Bemerkung über Homosexuelle kritisiert worden war.
Hinten drauf stand Franziskus und die 10 von Maradona, weil er ist Argentinier. Und Maradona 10 ist auch gleich 10 Gebote. Und das war ja, ich wollte ja den Papst zum Lachen bringen. Und er hat gelacht. Also hier Franziskus 10 Maradona, er hat gelacht.
Papst Franziskus hatte am Freitag Komikerinnen und Komiker zu sich in den Vatikan eingeladen. Eine illustre Runde aus 15 Ländern weltweit. Unsere Reporterin Lisa Weiß hat das für uns beobachtet. Colonia Dignidad. Manch einer kann sich vielleicht noch an diesen Namen erinnern. Eine christliche Sekte und Siedlung von Auslandsdeutschen in Chile, begründet von dem deutschen Laienprediger Paul Schäfer, der eine enge Beziehung pflegte zu Diktator Pinochet. Ein Folterzentrum des chilenischen Geheimdienstes, in dem schwerste pädokriminelle Menschenrechtsverletzungen begangen wurden. Anfang der Woche war der chilenische Staatspräsident Gabriel Boric zu Gast in Deutschland. Ein Thema dabei auch: Teile der ehemaligen Siedlung sollen enteignet werden. Vielleicht wird ja dadurch ein Weg frei zu einer von Opfern oft geforderten Gedenkstätte.
Seit einigen Jahren arbeiten die Regierungen Chiles und Deutschlands daran, einen ehemaligen Ort des Grauens und des Todes in einen Ort der Erinnerung und der Zukunft umzuwandeln, erklärte Chiles Präsident Gabriel Boric vor gut einer Woche vor dem Parlament. Und als Ergebnis dieses Prozesses kann ich dem Land heute mitteilen, dass wir diese Woche mit der Enteignung eines Teils des Landes, der ehemaligen Colonia Dignidad in Villa Baviera, begonnen haben. Es war eine Ankündigung, die für Applaus sorgte, aber auch für Überraschung. Schließlich arbeiten Deutschland und Chile bereits seit 2017 an der Errichtung eines Gedenk- und Dokumentationszentrums auf dem Gelände der ehemaligen deutschen Sektengemeinde Colonia Dignidad, die in den 1960er Jahren vom pädophilen Laienprediger Paul Schäfer gegründet wurde. Seit 2021 liegt ein entsprechendes Konzept vor, doch immer wieder hakte es an Kompetenzfragen zwischen Chile und Deutschland. Nun also endlich Weg frei für die Gedenkstätte?
Also ich begrüße das auf alle Fälle. Ich finde, das ist ein guter Schritt. Gleichzeitig ist es wichtig, jetzt mit den vor Ort lebenden Betroffenen im Gespräch zu bleiben, um sie mitzunehmen,
sagt die Historikerin und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Riglewski, die selbst an der Ausarbeitung des Gedenkstättenkonzeptes beteiligt war und dabei auch zwischen den vielfältigen Opfergruppen der ehemaligen Sektensiedlung vermittelte. Darunter chilenische Opfer, die von Schäfer vergewaltigt wurden, Angehörige ehemaliger politischer Gefangene der Pinochet-Diktatur, die auf dem Gelände der Colonia Dignidad gefoltert und ermordet wurden, aber auch einstige Sektenmitglieder wie Harald Lindemann, der als Kind in die Colonia kam, dort jahrzehntelang Zwangsarbeit leistete, misshandelt und vergewaltigt wurde. Aus Mangel an Alternativen lebt er bis heute auf dem Sektengelände wie rund 100 weitere sogenannte Ex-Colonos. Lindemanns größte Sorge: Was wird aus uns?
Bis heute leiden wir unter diesem System, weil das System in seinen Strukturen weitergeht. Diese Geschichte, was dort alles geschehen ist, auf chilenischer und auf deutscher Seite, dass das aufgezeigt wird und in einem Gedenkort die Geschichte dargestellt wird. Aber dass wir als Opfer auch entschädigt werden, jetzt endlich nach so vielen Jahren, das finde ich sehr notwendig.
Die Colonia Dignidad, die inzwischen Villa Baviera heißt, also bayerisches Dorf, ist als Firmenholding privater Aktiengesellschaften organisiert. Die größten Anteile halten Angehörige der einstigen Führungsriege um Paul Schäfer, die wenig Interesse haben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Von dort dürfte Widerstand gegen die geplante Enteignung zu erwarten sein, sagt auch Rechtsanwalt Winfried Hempel, der selbst in der Colonia aufgewachsen ist. Ohnehin steht die Frage im Raum: Wie wird das Ganze juristisch umgesetzt?
Der schnellere Weg ist natürlich ein Dekret der Enteignung von der öffentlichen Behörde aus, was festgelegt wird, genau was auch der Preis ist, weil bei einer Enteignung wird ja der Preis des Gebäudes oder des Enteignenden an den Eigentümer dann übertragen. Und das ist dann auch wieder ein Riesenthema, an wen geht dieses Geld?
Wer wird dann in einem zweiten Schritt aber auch am Aufbau des Gedenk-, Dokumentations- und Lernortes beteiligt? Dabei müsse Deutschland eine aktive Rolle und auch eine finanzielle Verantwortung übernehmen, fordert Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora.
Teile des früheren Sektenzentrums der Colonia Dignidad in Chile sollen enteignet werden. Das hat Staatspräsident Boric angekündigt. Womöglich wird damit der Weg frei für eine seit langem geplante Gedenkstätte. Unsere Korrespondentin Anne Herberg berichtete. Und damit kommen wir zu unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema, das sich rund um die Fußballgötter auf heiligem Rasen dreht. Ist Fußball eine Religion? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Eugen Eckert ist evangelischer Pfarrer, der seine Kirche im Stadion hat, im Deutsche Bank Park, dem Stadion der Frankfurter Eintracht. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat dieser Tage mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob man als Stadionpfarrer eigentlich an den Fußballgott glauben muss.
Wir müssen erstmal uns einigen, welchen Begriff vom Fußballgott wir nehmen. Das kann ein Mensch sein, der Besonderes leistet. Es kann auch der Gott sein, der nicht zugelassen hat, dass der Ball vom Pfosten ins Tor gegangen ist. Also ich selbst glaube an Gott. Ich glaube, dass Gott uns Menschen mit vielen schönen Fähigkeiten geschaffen hat, auch mit der Fähigkeit zu spielen. Wir verabreden Regeln und treten gegeneinander an und achten uns dabei, respektieren die Würde. Also Gott liebt es, wenn wir singen, wenn wir spielen, und daran glaube ich.
Aber allein schon so das Wort Fußballgott zeigt ja, dass da vieles rund um das Spiel auch religiös aufgeladen wird. Wie erklären Sie sich das?
Also ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Fußball eines der wenigen Felder ist, in denen noch Faszinierendes passieren kann. Es ist ein offener Ausgang. Es ist eine begrenzte Zeit, die zur Verfügung steht. Also ich beschreibe den Fußball immer wieder als Bild vom Leben. Psalm 90 sagt ja, unser Leben währt 70, 80, heutzutage auch 90 Jahre. Und was machen wir mit dieser begrenzten Zeit? Im Fußball gibt es viele Entscheidungssituationen, Elfmeter, es gibt das Foulspiel, es gibt die Frage, warum werde ich nicht nominiert, wann bin ich nicht dran, wie komme ich aus dem Abseits wieder raus. Also ganz viele Bilder, die sich aufs Leben übertragen lassen, und das spüren Fans auch.
Wenn Fans alles für ihr Team geben, wenn sie die Spieler wie in einer großen Liturgie mit Gesängen feiern, mit Choreos feiern, wenn Fußball so das große Sinnelement im Leben ist, ist Fußball dann eine Religion?
Nein, nein, Fußball kann gar keine Religion sein. Fußball ist ein Spiel. Und das heißt auch dann immer ganz herrlich, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und Fußball kann unglaublich spannend und total überraschend sein. Aber die großen Sinnfragen des Lebens, woher komme ich, wohin gehe ich, wer liebt mich, das beantwortet Fußball nicht.
Jetzt sind die christlichen Kirchen ja oft dabei. Es gibt zum Beispiel eine eigene Kapelle im Stadion hier in Frankfurt. Beim DFB-Pokal-Endspiel gab es einen ökumenischen Gottesdienst im Vorfeld. Die Kirchen begleiten auch jetzt die EM mit einem eigenen Programm. Warum eigentlich sind Fußball und Kirche nicht eher Konkurrenten so im Wettstreit um die, ich sag jetzt mal, Gläubigen?
Also in meiner Biografie war das so. Ich war nämlich Pfadfinder und andererseits Spieler bei FSV Frankfurt. Und ich musste mich immer entscheiden, gehe ich jetzt zu den einen oder zu den anderen. Aber eigentlich ist es so, in meiner Kapelle zum Beispiel erlebe ich, dass Menschen Fußballfans sind und Christen, die zur Taufe kommen, die heiraten. Und ich denke, das gilt auch für die Spieler von Mannschaften. Wir sehen, wie sie sich bekreuzigen, wie der Blick nach oben zum Himmel geht, wenn ein Torerfolg da war. Also es ist keine Konkurrenz, sondern es ist ein Ineinander, ein Miteinander, manchmal vielleicht auch ein Gegeneinander.
Auch Sie laden am kommenden Wochenende zum Gottesdienst ein, heute in einer Woche, wenn das erste EM-Spiel mit deutscher Beteiligung in Frankfurt stattfindet. Was wird das für ein Gottesdienst?
Es wird ein spannender Gottesdienst, und zwar deswegen, weil wir aus Vorgesprächen mit Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten, als Fazit gezogen haben, in einer Stadt mit Menschen aus 175 Ländern der Erde bieten wir nicht nur einen ökumenischen, sondern auch einen interreligiösen Gottesdienst an. Wir als Kirchen laden ein, evangelisch-katholisch, aber es wird auch die jüdische Gemeinde und es werden muslimische Vertreter dabei sein. Und wir werden ein interreligiöses Friedensgebet feiern. Also insofern eine herzliche Einladung zur Skyline-Bühne am Sonntag. Um 13.30 Uhr geht's los mit einem tollen Vorprogramm und dann kommt der Gottesdienst ab 15 Uhr.
Wie oft werden Sie denn gefragt, Herr Eckert, gerade wenn so am kommenden Sonntag Deutschland im dritten Gruppenspiel vielleicht entscheidend gegen die Schweiz spielt, ob Sie auch für den Sieg beten können?
Ich werde immer gefragt. Sie machen es ja auch. Aber es ist so, ich antworte sehr gerne. Ich habe mal Sebastian Kehl zu dieser Frage interviewt. Der war damals Kapitän der Borussia Dortmund und Nationalspieler. Und er hat gesagt, wenn ich in meiner Kabine für Gott um den Sieg bete und einer in der anderen Kabine das tut, dann entsteht ja ein Dilemma. Für wen soll sich Gott entscheiden? Und als Spieler sagt er, man kann eigentlich nur darum beten, fair zu bleiben im Spiel, unverletzt aus der Partie herauszugehen und das Spiel als Spiel zu begreifen und nicht das Wichtigste im Leben.
Wenn Sie so Parallelen und Berührungspunkte nennen müssten zwischen Fußballleidenschaft und dem Glauben, was würde Ihnen da zunächst einfallen?
Also als allererstes fällt mir natürlich die goldene Regel Jesu ein. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihr ihnen. Für Sportler ist es ganz zentral. Sie wollen als Profis weiter ihren Sport ausüben. Sie wollen unverletzt aus der Partie gehen. Also muss das auch für die anderen gelten. Damit sind wir beim Fairplay. Das ist eine der wichtigsten Regeln. Aber wenn wir über die Würde des Menschen reden, also wir sagen ja, Menschen sind zum Bilde Gottes geschaffen, dann geht es auch darum, Respekt zu haben, dass Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, mit unterschiedlichen Migrationshintergründen ein Team gemeinschaftlich bilden. Und da ist der Teamgeist, der Spirit, von ganz zentraler Aussage.
Und was sagt ein Stadionpfarrer, wenn das Spiel verloren geht?
Ach, wie schade. Das sage ich, ach, wie schade. Ganz schlimm ist es, wenn es die K.O.-Phase war, ja. Dann muss man halt sagen, das war jetzt Pech oder ist uns misslungen. Und ansonsten halte ich es mit Dragoslav Stepanović, der ja Trainer bei Eintracht war, der hat den Auferstehungssatz gesagt, Lebe geht weiter.
Wie ist das mit dem Fußballgott und ist Fußball eine Religion? Darüber hat Klaus Hofmeister mit dem Frankfurter Stadionpfarrer Eugen Eckert gesprochen.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Unser Himmel und Erde Sonntagsthema dreht sich heute um Fußballgötter auf heiligem Rasen. Wir schauen mal auf die religiösen Seiten des Fußballs. In vielen katholischen Kirchen finden wir ein besonderes Objekt der religiösen Verehrung. Das kann ein Gewand sein, ein Splitter, manchmal auch ein Gefäß mit Blut- oder Tränenflüssigkeit. Reliquien von Heiligen finden sich in so ziemlich jeder Form. Für Gläubige haben diese Überbleibsel, das bedeutet das Wort Reliquie nämlich im Wortsinne, eine Bedeutung. Man erhofft sich oft Hilfe und Segen und Glück. Und tatsächlich, auch im Fußball gibt es solche Reliquien und ihre Verehrung, wie unsere Reporterin Monja Stolz herausgefunden hat.
Der DFB-Pokal von 2018, ein Trikot mit Blutspritzern von Sebastian Rode oder die Gründungsurkunde. Im Eintracht Frankfurt Museum können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Reliquien des Vereins bestaunen. Auf ein Ausstellungsstück ist Museumsleiter Matthias Thoma aber besonders stolz.
Charlie Körbel, 1984 im Abstiegskampf, hat sich Schien- und Wadenbein gebrochen, hat einen 36 cm langen Nagel ins Schienbein gesetzt gekriegt, hat dann einige Jahre mit diesem Nagel im Schienbein Fußball gespielt. Als dieser Nagel rausoperiert wurde, hat Charlie den aufgehoben und den haben wir jetzt im Museum ausgestellt. Da sind wir bei einer Reliquie erster Klasse aus dem Körper des Heiligen.
Eine besondere Reliquie ist auch der Europapokal aus dem Jahr 2022. Eine Sensation. Mehr als ein Jahr lang gab es Veranstaltungen, bei denen die Fans den Europapokal, ihr Heiligtum, aus nächster Nähe bestaunen durften.
Das waren sehr ergreifende Veranstaltungen, weil da kamen manchmal Familien mit dem Bild vom Opa, der immer großer Eintracht-Fan war, haben dann das Familienfoto vor dem Europapokal gemacht.
Mit historischen Dokumenten wie der Gründungsurkunde können viele Museumsbesucher erst einmal nicht viel anfangen. Umso mehr aber verbinden sie mit Erinnerungen an Ereignisse, bei denen sie selbst dabei waren.
Im Vergleich zu einem Kunstmuseum wird ja bei uns der Leute Geschichte ausgestellt. Wo dann irgendwann die Mama oder der Papa sagt, da haben wir angefangen, das war unser erstes Spiel. Dann kommen die Kinder und sagen, da war unser erstes Spiel. Und wenn der Opa noch dabei ist, erzählt er von 30 Jahren vorher noch was.
Vor allem, wenn Fans die Reliquien wie etwa den Pokal selbst berühren können, ist das ein ganz besonderer Moment großer Emotionen. Da sich den Pokal niemand zu Hause in den Schrank stellen kann, beschaffen sich die Fans ihre ganz eigenen Reliquien.
Beim DFB-Pokalfinal 2018 haben tausende Fans sich ein bisschen Konfetti mit aus dem Olympiastadion genommen. Wenn sie zu einem coolen Eintracht-Fan kommen, der hat eine Wand, da hängen alle Eintrittskarten.
2022 beim Europapokalfinale gab es erstmals digitale Karten. Für die Fans eine Katastrophe. Glücklicherweise ließen sich die Karten im Nachhinein eintauschen. 90% waren Sammler, die sich ihre Eintrittskarte an die Wand pinnen oder ins Album kleben wollten. Doch nicht bei allen Reliquien handelt es sich um reine Sammler- und Erinnerungsstücke. Gern tragen Fans ihre Schals und Trikots früherer Spiele zur Schau, um zu zeigen, ich gehöre dazu. So geht es auch diesem Fan.
Dass man mich schon erkennt, dass ich dann zur Eintracht gehöre. Und irgendwo ist man ja auch relativ stolz, wenn man sagt, man kommt hier aus Frankfurt und dann die Eintracht so einen schönen Fußball spielt.
Ein Nagel aus dem Körper, Blutspritze auf dem Gewand. Also wem da nicht Parallelen zu den christlichen Reliquien einfallen. Fußball als Religion, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Bei so viel religiöser Aufladung des Fußballs könnte man meinen, dass die wahren Vertreter der Religion da empfindlich reagieren und sich in Konkurrenz sehen zur Bekenntnisgemeinschaft der Fans. Wir haben mal ganz oben nachgefragt im Vatikan. Und tatsächlich, auch die Päpste haben alle ihr ganz eigenes Verhältnis zum Fußball.
Für viele ist Fußball das schönste Spiel der Welt.
Tanti definiscono il calcio come il gioco più bello del mondo. Io penso lo stesso.
Auch für ihn selbst, sagt Papst Franziskus. Ja, der Papst ist ein großer Fußballfan. Er ist seit seiner Kindheit Anhänger des argentinischen Erstligisten San Lorenzo. Der kleine Jorge Mario Bergoglio spielte auf den Straßen von Buenos Aires Fußball. Besonders begabt war er nicht, sagt er selbst. Aber das ist ja für einen echten Fan kein Hindernis. Ein größeres Problem für einen Fußballfan: wenn man als Argentinier plötzlich Papst und damit auch Bischof von Rom wird und Italien gegen Argentinien spielt. Es sei ein bisschen schwierig, Fan zu sein, sagte Franziskus einmal vor einem solchen Spiel. Bei der Europameisterschaft jetzt hat er es leichter. Argentinien ist ganz sicher nicht dabei. Und einen Original-EM-Ball hat ihm Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch im Vatikan im März auch schon mal mitgebracht. Franziskus ist nicht der erste Papst mit Fußballleidenschaft. Johannes Paul II. War in seiner Jugend ein begnadeter Sportler. Beim Fußball stand Karol Wojtyla meist im Tor, wie übrigens auch Franziskus. Johannes Paul II. War unter anderem Ehrenmitglied beim FC Schalke 04 und erklärter Fan von Cracovia Krakau. Und was ist mit Papst Benedikt? Immerhin als Deutscher in einer Fußballnation aufgewachsen? Der hatte eher einen intellektuellen Zugang zum Fußball. Zur Weltmeisterschaft 1978, da war Josef Ratzinger schon Kardinal und Erzbischof von München und Freising, philosophierte er im Bayerischen Rundfunk über Fußball.
Kaum irgendein Vorgang auf der Erde kann eine ähnliche Breitenwirkung erzielen. Das zeigt, dass hier etwas Urmenschliches angesprochen sein muss und es steht die Frage auf, worin diese Macht eines Spiels begründet liegt.
Das ist auch jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft immer noch eine gute Frage. Und dabei sollte man auch die mahnenden Worte von Papst Franziskus, dem Fußballfan, berücksichtigen.
Invece è un gioco e tale deve rimanere. Non dimenticare questo. Il calcio è un gioco.
Aber es ist nur ein Spiel und das muss es auch bleiben. Vergesst nicht, Fußball ist nur ein Spiel.
Ja, so kann man die Frage auch beantworten, ob Fußball eine Religion ist. Lisa Weiß aus Rom über die Leidenschaft der Päpste fürs Fußballspiel. Die Euro 24 läuft und das ist ein Hochamt für Fußballfans. Alles, was da rund um den heiligen Rasen läuft, erinnert ein wenig an Religion. Die Gesänge, die Fankleidung. Und dass alles auf dem Platz und auf den Rängen nichts mit dem grauen Alltag zu tun hat. Manni Breukmann ist ein langjähriger Fußballkenner und Beobachter, Reporter, Legende und vielen, nicht zuletzt aus der samstäglichen Radioschlusskonferenz der Bundesliga, gut vertraut. Klaus Hofmeister hat ihn in dieser Woche gefragt, wie er den Vergleich von Fußball und Religion sieht. Bei der Religion geht es ja viel auch um Werte, die Nächstenliebe zum Beispiel, die Gemeinschaft, die Gottesfurcht. Lässt sich Fußball an der Stelle mit Religion vergleichen?
Aber sicher hat der Fußball Werte zu bieten. Das fängt ja schon damit an, dass der Fußball ein Teamsport ist. Und Sport im Team zu bestreiten, das hat Voraussetzungen und Konsequenzen. Man muss sich da ein bisschen unterordnen. Es gibt zwar immer die Einzelkünstler, die allein für sich glänzen. Und dann gibt es andere Positionen, die genau verteilt sind. Also das ist vom sozialen Bereich her schon sehr, sehr wichtig. Und dann geht es natürlich auch darum, dass Leute dort eingegliedert werden. Das muss ja sich nicht unbedingt um welche mit migrantischem Hintergrund oder um Flüchtlinge handeln, sondern auch solche, die ansonsten vielleicht leichte Schwierigkeiten haben im sozialen Bereich, die kommen dann über den Fußball in eine Gemeinschaft. Und das ist auch nicht schlecht. Der DFB ist übrigens stolz darauf, dass 20% seiner Mitglieder tatsächlich migrantischen Hintergrund haben. Das ist in den anderen Sportverbänden nur so um die 10%. Der Fußball zieht also die Migranten an.
Das sind so Werte, die man dann manchmal so auch in Sonntagsreden hört und dann schaut man auf den Profifußball und dann sieht man, dass da ganz andere Werte im Spiel sind. Da geht es dann im Grunde um das große, das ganz große Geld. Macht das etwas mit dem Fußball? Korrumpiert das am Ende diesen Sport auch für Sie?
Es fängt ja schon etwas früher an. Es muss ja nicht nur ums Geld gehen, es muss ja zum Beispiel auch darum gehen, mit welcher Einstellung zum Fairplay man in ein solches Fußballspiel reingeht. Ich erinnere mich an eine Werbekampagne in den 80er Jahren, da lautete die Überschrift frech gewinnt. Ja, und frech gewinnt heißt, wer am geschicktesten bescheißen kann, der kriegt auch noch Riesenapplaus. Das ist natürlich im Fußball auch gelegentlich so. Also der gesellschaftliche Hintergrund darf nicht vergessen werden. Und was das Geld angeht, das ist natürlich mittlerweile speziell im Profifußball so im Vordergrund. Ob es dann gleichzeitig auch korrumpiert, aber eins ist klar, es dominiert, es ist der wesentliche Faktor.
Was hat Sie da zuletzt am meisten aufgeregt, so in diesem Bereich Macht des großen Geldes?
Da geht es zum Beispiel um die Weltmeisterschaft in Katar, die wir erlebt haben. Da ist ein Staat, der weiß, dass er international nicht so ein tolles Renommee hat. Und er versucht, das aufzupolieren und trifft auf einen Sportverband, die FIFA, und einen Präsidenten der FIFA, der sehr gerne solche großen Ereignisse austragen lässt in autoritären Ländern. Da hat man es bei der Vorbereitung und Durchführung einfacher und der überhaupt keine moralischen Skrupel in sich trägt. Und dann ziehen die das gemeinsam durch. Und der Präsident, der zieht sogar nach Katar. Also das hat mich schon sehr gestört. Aber genauso auch die Bereitschaft all dieser Länder an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen. Denn der Widerstand war ja nicht so durchragend groß, dass man am Ende gesagt hätte, wir fahren da gar nicht hin. Dann wäre das nämlich geplatzt, wenn sich 5, 6 europäische Verbände zusammengetan hätten.
Die Werte im Profifußball, das ganz große Geld. Nun fangen ja die Fans an, sich zu wehren. Sie werfen Tennisbälle aufs Spielfeld, um reiche Scheichs als Investoren wie andernorts abzuwehren. Haben die alten Werte der Fans eine Chance?
Da muss man mal ganz vorne anfangen mit dem Begriff Defense. Die Fans werfen nämlich überhaupt keine Tennisbälle. Es ist ein Teil der Kurvenfans. Ich habe keinen Tennisball gesehen, der von der Haupttribüne oder von der Gegengerade geworfen wurde. Es ist im Wesentlichen die Ultra-Bewegung. Es sind die bewussten, die kritischen Fußballfans. Aber die Ultras sind wirklich sehr werteorientiert, muss man sagen. Sie sind aber auch eine Kadertruppe, die sich selber per Definition als das allergrößte Fantum unter dem Sternenzelt hält, die auch für Dinge kämpft, die ich für sehr, sehr gefährlich halte, zum Beispiel das Abbrennen von Pyros in den Stadien, die auch Gewalttätigkeiten in den eigenen Reihen toleriert, die zumindest nicht weitergibt. Da kann man also schon einiges Kritisches dazu sagen. In der Mehrheit aber gilt, die Fußballfans wollen guten Fußball, spannenden Fußball sehen. Und vielen ist es herzlich egal, woher die Kohle kommt. Das haben wir zum Beispiel auch im Ruhrgebiet gesehen bei Schalke 04, als Gazprom da einstieg. Da gab es so ein bisschen Widerstand. Aber das war nicht die breite Masse, die da protestiert hat.
Sie machen den Podcast Steilvorlage mit einem evangelischen Pfarrer, Manni Breukmann. Da geht es auch oft um Werte, wie die sich zu bewähren haben im Alltag, in der Gesellschaft, auch als Einzelner. Wird insgesamt zu wenig über Werte gesprochen? Also gibt es so, wie die Leute einfach irgendwelche Investoren durchwinken, im Grunde so ein bisschen so eine Blindheit?
Die hat schon nach meiner Beobachtung so ungefähr vor gut 30 Jahren angefangen, als irgendwie unausgesprochen verkündet wurde, dass das Konsumieren, dass der Konsum an der Spitze der menschlichen Tätigkeit steht und überhaupt keinerlei Konkurrenz mehr zu befürchten hat. Und was die Werte im Fußball angeht, da ist noch eine wichtige Bemerkung notwendig. Es wird immer so getan, als wenn zum Beispiel Tradition und Emotion noch sehr, sehr wichtig wären. Ich bin ja recht nah dran an diesem Verein Schalke 04. In Wirklichkeit geht es nur darum, eine bestimmte Marke zu stricken. Ein Fußballverein ist eine Marke, da gibt es eigene Abteilungen, die heißen Brandmanagement. Da nimmt man diese Werte gar nicht ernst, sondern benutzt sie nur, um eine Marke zu konstruieren, die den Fans und die der Öffentlichkeit gefällt. In Schalke siehst du, bevor die Mannschaften einlaufen, auf dem großen Videowürfel die Kumpel unter Tage mit nacktem Oberkörper, mit dem Presslufthammer. Und dann soll das sagen, ja, wir sind der Kumpel- und Malocher-Club. Die Jungs und Mädels, die da im Hinterzimmer an der Marke gebastelt haben, die interessiert das einen feuchten Kehricht. Das ist nur so ein Bestandteil der Marke Schalke 04, die da verkauft werden soll. Also das stört mich noch viel mehr als die großen Summen des Geldes, sondern die totale Ökonomisierung des Ganzen, wo auch die Zuschauer im Stadion nicht mehr so wichtig sind. Ein Drittel der Einnahmen kommt aus der medialen Verwertung im Fernsehen, nur noch 12% im Schnitt durch den Ticketverkauf. Das hat sich also alles in den letzten Jahrzehnten gewaltig verändert.
Den Religionen geht es um Werte und Werte spielen auch im Fußball eine Rolle. Welche das sind und wie es in der Realität um sie steht, darüber hat Klaus Hofmeister mit Sportreporter und Fußballkenner Manni Breukmann gesprochen. Und das war unser Sonntagsthema heute rund um die Fußballgötter auf dem heiligen Rasen. Ist Fußball Religion? Das war die Frage. Und ich hoffe, Sie haben eine Antwort gefunden. Vor allem aber wünsche ich Ihnen und uns allen packende und friedliche Spielerlebnisse in den kommenden Wochen. Alle Beiträge und Gespräche aus dieser Ausgabe von Himmel und Erde können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.